Ich möchte heute Vormittag gerne mit uns über einen Vers nachdenken aus dieser Kreuzigungsgeschichte, die Jonas uns gerade vorgelesen hat, über Vers 46. Jesus mit lauter Stimme. Gegen 3 Uhr schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir werden gemeinsam auf diese paar ganz wenigen Worte schauen und ich habe die Hoffnung, dass wir am Ende sehen können, was wir daraus lernen können, auch für uns heute. Wir werden als erstes auf den Schrei schauen, als zweites gemeinsam auf das kleine Wort warum. Als drittes auf das Wort mein und als Ende nochmal auf die ganze Frage. Der Schrei, er verweist auf die Tatsache von Jesu Tod. Das Wort mein, es verweist auf die Vollendung des Todes. Das Wort warum, es führt uns natürlich zu dem Grund seines Todes hin. Und die Frage als Ganzes, sie zeigt uns ganz am Ende den Beweggrund, warum er das wirklich getan hat. Der Schrei. Gegen 3 Uhr oder manche Bibelübersetzungen sagen auch gegen die 9. Stunde. Man hat um 6 Uhr morgens angefangen, den Tag zu zählen. 6 plus 9 ist 15 Uhr. 15 Uhr nachmittags schrie Jesus mit lauter Stimme auf. Und dieses Wort schreien oder rufen, man kann es auch übersetzen mit aufschreien. Aufschreien vor Schmerz. Und jeder, der das zum ersten Mal hört, jeder, der das zum ersten Mal liest, er weiß sofort, dass Jesus an diesem Punkt, wo er diese Worte ausschreit, dass er innerlich zerbrochen ist. Ja, er sagt hier zu Gott: Du hast mich verlassen. Du hast mich im Stich gelassen. Jesus gibt auf. Er sagt: Gott, du hast mich enttäuscht. Und interessant ist, dass selbst Kritiker an der Bibel, ja, Historiker, Forscher, die der Bibel sehr skeptisch gegenüberstehen, sagen, dass das geschehen sein muss, was hier berichtet ist. Warum? Weil es einfach keinen Sinn macht, wenn man Werbung machen will für eine Religion, für das Christentum, und die Hauptfigur ganz am Ende so grausam sterben lässt und ihm sogar noch so verzweifelte Worte in den Mund legt, die so unheroisch, so hoffnungslos, so verzweifelt sind. Das würde man nicht tun, wenn es nicht wirklich so passiert wäre. Und deswegen sagen selbst Skeptiker an der Bibel, das muss so passiert sein, sonst würde es da nicht stehen. Keiner hätte es dort hineingeschrieben, wenn es nicht so passiert wäre. Man hätte es eher geschwärzt und weggelassen, um es besser enden zu lassen. Es sind aramäische Worte und diese Worte, sie sind in der Bibel überliefert, sowohl im Evangelium von Matthäus, was wir gerade gehört haben, als auch im Matthäus von Markus. Und sie halten diesen Schrei von Jesus dort am Kreuz fest und sie schreiben aber eigentlich an eine Leserschaft, die jüdisch ist, ja, die griechischsprachig ist. Sie schreiben es trotzdem aber auf Aramäisch auf. Und ich glaube, die Notwendigkeit, dass das auf Aramäisch aufgezeichnet wurde, die war eigentlich nicht da, es war nicht notwendig. Warum haben sie es trotzdem gemacht? Ganz einfach, es war eine Augenzeugen. 4 Worte niemals vergessen haben. Die hätten ganz anders geklungen, wenn sie plötzlich in einer anderen Sprache aufgeschrieben werden. Die Leute, die damals dabei waren, sie haben diesen Schrei nie vergessen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir diesen Schrei nie vergessen. Eli, Eli, lema sabachthani. So ist es geschehen. Jesus starb am Kreuz und dieser Schrei, er verweist auf die Tatsache von Jesu Tod. Warum? Das Wort warum, es führt uns unweigerlich zu der Ursache. Warum hat Gott Jesus verlassen? Das ist die Frage. Warum hat Gott Jesus am Kreuz verlassen? Und der Anfang dieser Antwort, er besteht darin, dass wir sehen, dass das, was Jesus hier ausspricht, dass es nicht nur seine eigenen Worte sind, sondern dass es ein Zitat ist, was er zitiert aus Psalm 22, Vers 2. Ja, das können wir leicht übersehen, wenn wir Psalm 22 nicht kennen, wenn wir diese Worte nicht im Gedächtnis haben. Aber Jesus hat Worte geschrien, er hat Worte ausgerufen, ne? Aber es ist ein Bibelvers und der zeigt von Anfang an, dass Jesus ganz genau wusste, was hier vor sich geht. Es ist der Anfang von Psalm 22, ein Psalm von David. Und dieser Psalm ist einer so der rätselhaftesten und der schockierendsten von allen Psalmen. David hat ziemlich viele Psalmen geschrieben. Ja, im Psalter sind 150 Stück. 73 kann man David eindeutig zuordnen. Und jeder Psalm, er ist irgendwie so aus einer anderen Lebensphase von David rausgeschrieben, wo er sein Herz Gott gegenüber ausschüttet und irgendwas zum Ausdruck bringt. Psalm 51 ist zum Beispiel ein Psalm, den David geschrieben hat, als sein eigener Sohn verstorben ist. Ja, es gibt andere Psalmen, die bringen ganz andere Gefühlslagen von seinem Herzen heraus. Und Psalm 22 aber ist die große Frage, wann ist der denn David jemals passiert? Ich habe ein paar Zeilen als Auszüge dafür mal, der ist ziemlich lang, die ich euch gerne vorlesen möchte und die Jesus ausruft, die Jesus zitiert. Mein Gott, über mich, warum hast du mich verlassen? Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie schleudern Beleidigungen gegen mich, schütteln den Kopf. Er vertraut auf den Herrn, der Herr soll ihn retten. Ich werde ausgegossen wie Wasser, und alle meine Knochen sind aus dem Gelenk geraten. Du legst mich in den Staub des Todes. Eine Schar von Übeltätern umgibt mich, sie durchbohren meine Hände und meine Füße. Menschen starren und spotten über mich. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Wann ist David das jemals passiert? Wann ist es David passiert, dass seine Hände, seine Füße durchbohrt wurden? Wann wurde er so von Menschen behandelt? Was die Kommentatoren sagen, ist, dass hier keine Krankheit beschrieben wird. Ja, Psalm 22 schildert nicht mal so eine allgemeine Verfolgungssituation, sondern was in Psalm 22 beschrieben wird, es ist eine Hinrichtung. Und wenn wir uns fragen, wurde David jemals hingerichtet, dann wissen wir ganz klar, nein, David wurde nicht hingerichtet. Aber Jesus sagt durch seinen Ausruf an diesem Kreuz, durch den Heiligen Geist hat David auf mich hingewiesen. Und jetzt werde ich hingerichtet. Das Urteil, es fällt auf mich. Und eine Hinrichtung ist nicht einfach nur ein tragischer Unfall, der einem so im Leben überkommt und passiert, sondern eine Hinrichtung ist ganz besonders eine Strafe. In unserem Text hier heißt es in Vers 45, von der Mittagszeit an bis 3 Uhr nachmittags legte sich Dunkelheit über das ganze Land. Und wer besonders so das Alte Testament kennt, der weiß, was Dunkelheit bedeutet, wenn Gott sie schickt. Ja, ich lese euch noch Verse vor aus dem Prophetenbuch Amos, Amos 8. Da heißt es, an jenem Tag geht die Sonne am Mittag unter und am helllichten Tag, da wird es finster, sagt der Herr, der allmächtige Gott. Ich verwandle eure Freudenfeste in Leichenfeier. Ihr werdet so, statt fröhliche Lieder zu singen, werdet ihr weinen und klagen. Ihr werdet so verzweifelt klagen, wie man beim Tod eines einzigen Sohnes klagt. Breitet hat Licht aus, es ist ein Zeichen für Gottes Gericht. Und wenn gesagt wird, sie bedeckte das ganze Land, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das die ganze Menschheit betrifft. Die Strafe von Gott, sie ist gerechtfertigt und sie muss vollzogen werden. Aber warum hat Gott das zugelassen? Warum hat er das zugelassen? Je länger ich lebe, je älter ich werde, umso mehr glaube ich, dass man das Kreuz und das Sterben von Jesus, was wir heute im Zentrum unseres Gottesdienstes hier haben, dass man das nicht wirklich verstehen kann und nachvollziehen kann, wenn man nicht verstehen und nachvollziehen will, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist und von ihm eine Strafe und ein Urteil verdient hat. Und zweifellos ist das eine kontroverse Aussage in unserer Zeit, das ist mir sehr bewusst, weil moderne Menschen sich dagegen so krampfhaft wehren. Ja, unser ganzes Leben lang wird uns von unserer Kultur gesagt, also du darfst dich nicht von anderen Menschen dazu bringen lassen, dich schuldig zu fühlen. Ja, du darfst dir dieses Gefühl nicht von anderen Menschen einreden lassen, dass du irgendwie ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl zu haben brauchst. Und wir empfinden in unserer Kultur oft gar keine Schuld. Wir haben kein Problem mit Schuldgefühlen und genau das ist unser Problem. Ich glaube, auf der anderen Seite sind übermäßige Schuldgefühle genauso ein Problem. Die sind auch nicht gut. Aber ich möchte uns heute ganz gern darüber dazu anregen, nachzudenken, ob es, wenn ich gar keine Schuldgefühle habe, ob das nicht ein viel größeres Problem ist. Warum? Weil ich dadurch sage, dass es nichts gibt, was in meinem Leben über mir steht. Ja? Also ich muss dann niemandem was opfern, ich muss niemandem dienen, ich muss mich nie schuldig fühlen, weil nichts und niemand über mir steht. Mit anderen Worten, wenn wofür es sich zu leben gibt, dann gibt es auch keine Hoffnung. Es gibt nichts, wofür es sich zu leben lohnt, es gibt nichts, wofür es sich zu sterben lohnt. Und genau das ist der Punkt, an dem wir heute in unserer Kultur stehen, dass uns beigebracht wird, wofür du dich schlecht fühlen musst. Es gibt keine Schuld in deinem Leben. Und jetzt machen wir mal den großen Schwenk von unserer Kultur in die Bibel hinein. Und die Bibel, sie ist der größte Kontrast dazu überhaupt, die uns sagt, es gibt Wahrheit, es gibt das Richtige und es gibt Hoffnung. Und es gibt deswegen in der Folge auch Schuld. Es gibt was, was größer ist als du selbst und das ist Gott selbst. Gott selbst ist größer als du und dein Leben. Die Bibel sagt uns, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Weil Gott, er hat dir alles geschenkt. Alles, was du hast, hast du von ihm. Und weiter heißt es dann dort, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte Gebot, das Jesus uns Menschen jemals gegeben hat. Und wir alle kommen diesem Anspruch nicht ausreichend nach. Und die dunklen Wolken von Gottes Gericht, sie sind über das ganze Land gezogen. Es sollte eine Vollstreckung geben, sollte eine Strafe geben. Und deswegen wurde Jesus verlassen, weil die Strafe auf ihn selbst herabkam. Mein. Ich möchte jetzt auf das kleine Wort mein eingehen, weil wenn man sich diese Zeile anschaut, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hey, in diesem Moment treten wir jetzt gemeinsam in das Allerheiligste ein, mit Jesus zusammen. Und wir lernen dort, dass Christus auf zwei Arten das Heil vollbracht hat. Auf zwei Arten. Das kleine Wort meines verweist als allererstes Mal auf Jesu unendliches Leid. Und es verweist als zweites auf seinen unendlichen Gehorsam. Sein unendliches Leiden. Mein Gott, ist ganz besonders. Was uns dort auffällt, wenn wir das lesen, ist ganz besonders auch das, was er nicht sagt. Ja, er sagt nicht, mein Kopf schmerzt hat. Eine Seite, hey, das ist das, was ihn körperlich geschmerzt hat. Dornen im Kopf zu haben, ja, super schmerzhaft. Nägel in den Händen und in den Füßen zu haben, dass dein eigenes Körpergewicht daran zieht und du fast verblutest und später, um zu checken, ob Jesus wirklich gestorben ist, eine Lanze in die Seite gesteckt zu bekommen, Über all das klagt Jesus gar nicht. Er schreit auch nicht darüber, dass seine Freunde, die ihm Treue versprochen und geschworen haben, ihn im Stich gelassen haben. Das körperliche Leiden von Jesus, es ist krass, aber es ist nicht sein eigentliches Problem. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, wo er darunter leidet, dass sie ihn im Stich gelassen haben, sind nicht sein eigentliches Problem. Bis zu diesem Zeitpunkt, selbst im Garten Gethsemane, als er gefangen wurde, diesen Todeskampf innerlich durchlitten hat, ist Jesus gesagt, vereinfacht gesagt, ziemlich ruhig und gelassen geblieben. Okay, er war ziemlich ruhig und gelassen in dieser ganzen Situation. Die ganze Zeremonie, die dort vollzogen wurde, was er alles über sich ergehen lassen musste bei Pilatus, aber er war innerlich ruhig. Ein paar Aussprüche seiner letzten Stunden waren zum Beispiel: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Leg dein Schwert nieder, steck dein Schwert zurück, denn wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Was du tust, das tue schnell. Du sagst, ich sei ein König. Bis jetzt hat Jesus selbst unter diesem ungeheuren Druck, unter diesen ungeheurigen Schmerzen, unter denen er stand, und menschlicher Ablehnung eine absolute Gelassenheit bewahrt. Aber jetzt, in diesem Moment am Kreuz, schreit er auf. Erlebt hat, weil es übersteigt alles, was er davor erlebt hat, weil es ein Leiden ist, dass das Körperliche und das, es lässt es so blass erscheinen. Es sieht plötzlich für ihn aus wie ein kleiner Mückenstich. Was ist das, was ihn wirklich innerlich so quält? Es gibt keine größere Qual, als die Liebe selbst zu verlieren. Ja, das weißt du, das weiß ich, das wissen alle Ärzte, alle Psychologen, alle Psychiater, die mit Menschen zu tun haben, die innerlich geplagt sind. Es gibt keine größere Qual, als eine Liebe zu verlieren, und sie ist weg. Ja, sie hat mir so unendlich viel bedeutet und sie ist weg und nichts bleibt zurück. Und natürlich gilt, je länger diese Liebe angedauert hat, umso heftiger, umso krasser ist es, wenn ich sie dann verliere. Es tut unglaublich weh, ja, wenn ein Bekannter zu mir sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Hey, aber wie viel mehr tut es mir weh, wenn das ein enger Freund zu mir sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Es ist schmerzhaft, ja, wenn jemand aus meiner eigenen Familie zu mir sagt, ich will dich nie wiedersehen. Aber am allermeisten schmerzt es, wenn dein Ehepartner das zu dir sagt, hau ab, ich will dich nie wiedersehen. Es zerreißt einem das Herz innerlich, es zerstört einen. Aber wie steht es mit dem Vater und mit dem Sohn, um die wir uns hier die ganze Zeit drehen? In Johannes 1, Vers 18, da heißt es, dass der Sohn von Ewigkeit her im Schoß des Vaters war. Was für ein schönes Bild. Ne? Der Sohn war schon immer auf dem Schoß des Vaters. Und dabei geht es gar nicht um eine körperliche Verbundenheit, wie etwa zwischen Ehepartnern, sondern die Seelen von Vater und von Sohn, sie waren schon immer miteinander verbunden. Nicht nur 50, 60 Ehejahre lang, wie in einer langen Ehe, sondern endless, schon immer. Ja? Wir können gar nicht so weit zurückdenken. Schon immer waren sie miteinander zusammen. Und das ist das, was Jesus verloren hat. Bild der Qual dieses Wehklagen von Jesus. Es gilt der Qual dieses Liebesverlustes. Ja? Und es gibt nichts, was wir damit vergleichen können. Selbst die aller schönste und beste Ehe auf dieser Welt, sie wäre im Vergleich dazu nur ein Wassertropfen, im Vergleich zu einem endlos großen Ozean. Jesus, er durchlebt hier ewiges Leiden. Und die angemessene und die gerechte Strafe, wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir ihn nicht so lieben, wie wir sollten, ist die Trennung von Gott, ist der Ausschluss von Gott. Die Bibel, sie nennt das immer wieder sehr eindeutig die Hölle. Ja, man wird fortgeschickt, man wird ausgegrenzt von dem, was man am allermeisten im Leben eigentlich braucht. Ja, wir Menschen, wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes, so wie eine Blume nicht wachsen kann, wenn sie kein Licht hat und nicht blühen kann. So sagt Gott, sind auch wir Menschen. Wir sind für seine Gegenwart geschaffen. Und Jesus, er hat das alles am Kreuz der auf sich genommen, sondern er hat es auch für uns alle getragen. Was er am Kreuz da erlebt hat, es war wie unzählige gleichzeitige Höllen, die er alle auf einmal abbekommen hat, die alle auf einmal auf ihn gebündelt waren. Das war die Unendlichkeit seines Leidens. Und er sagt so sehr persönlich, du, ja, ich habe dich verloren. Mein Gott, es ist so intim, so persönlich. Ja, wenn du mich gar nicht kennst, aber mich aussprechen hörst, meine Rahel oder mein Linus, dann würdest du vermuten, das sind Menschen, die mir sehr wichtig sind. Ja, vielleicht mein Ehepartner, vielleicht meine Kinder. Und du hättest recht damit. Das ist die Situation hier, wie Jesus redet. Mein Gott, ich habe meinen Gott verloren. Und wenn wir das hören, dann blicken wir hinein hier mitten in die Unendlichkeit von Jesu Leiden in dieser Situation. Und andererseits steht auf der anderen Seite Jesu vollkommener Gehorsam. Das ist die andere Seite von dem, was er dort am Kreuz vollbracht hat. Ja, mal eine kleine kurze Theologiestunde jetzt, die wir brauchen, um das hier ein bisschen zu verstehen, ein bisschen besser zu verstehen. Wenn Jesus sagt, mein Gott, dann verwendet er die Sprache des Bundes. Ja? Denn Gott sagt im Alten Testament, wenn du einen Bund mit mir, dem lebendigen Gott, eingehen willst, eine rettende Beziehung zu mir, dann werde ich dein Gott sein und du wirst mein Volk sein. Und das gibt uns das Recht, ihn mein Gott zu nennen. Es ist sein Bundesname, den er sich selbst gegeben hat. Und er bedeutet, du stehst einfach in einer Beziehung mit mir. Und jeder Mensch in der Geschichte der Welt bis heute und jeder Mensch, der in Zukunft noch geboren wird, er kann sich dessen sicher sein, wenn ich mich Gott hingebe, dann werde ich bei Gott sein. Denn er hat sich festgelegt darauf. Er hat sich darauf festgelegt mit einem Bund. Aber als Jesus gehorsam war, wurde er verlassen. Alle anderen Menschen in der Geschichte der Welt, einschließlich uns, zu denen sagt Gott, seid mir gehorsam und ich werde bei dir sein. Sei mir gehorsam und ich werde dich segnen. Und dann war Jesus gehorsam und er wurde von Gott verlassen. Er war gehorsam und er wurde verflucht. Und trotzdem war er in all dem weiterhin gehorsam. Mein Gott, er liebt Gott, er hält an diesem Bund fest und vergleichbar, was er dort durchmacht. Und niemand hat je was Vergleichbares erlebt, aber er im Herzen der Hölle. In der Hölle, er war im Herzen der Hölle. Und aus diesem Herzen der Hölle heraus sagt er, ich liebe dich dennoch, Gott. Auch wenn du mich tötest. Ich will dich preisen. Das ist vollkommener Gehorsam. Ja, das ist der vollkommenste Gehorsam, den es je gegeben hat. Und wenn die Bibel sagt in 2. Korinther, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können, dann bedeutet das jetzt nicht nur, dass Gott unsere Sünden auf Jesus legt, dass er den Tod sterben muss, den wir hätte sterben müssen, sondern es bedeutet gleichzeitig auch, dass Jesu Gerechtigkeit auf uns übertragen wird, wie in einem Tausch, wie in einem Ringwechsel. Ja? Das, was ihm gegolten hat, gilt jetzt uns. Das, was uns gegolten hat, gilt jetzt ihm. Nochmal ganz langsam diesen Satz. Jesus starb am Kreuz den Tod, den du hättest sterben sollen. Und er lebte gleichzeitig das Leben, das du hättest leben sollen. Und es geht nicht nur darum, dass Jesus dir vergibt und sagt, so, jetzt bist du frei und jetzt musst du nicht mehr büßen für deine Schuld, sondern es ist noch viel, viel, viel besser. Es ist so, wie wenn du das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommst und für immer dauerhaft jetzt an dir als die allerhöchste Auszeichnung trägst. Und Gott dich so behandelt, als ob du all das gemacht hast, was Jesus gemacht hat. So ist jetzt dein Status vor Gott. Und diese Vorstellung, mit der Gerechtigkeit von Christus jetzt so bekleidet zu sein, ist für uns ganz oft was sehr Abstraktes. Bis wir das sehen, was Jesus hier macht am Kreuz. Ja, in diesem Todeskampf hat Jesus all diese Auszeichnungen, die auf uns übertragen wurden, für uns errungen. Hey, danke Jesus dafür. Das ist der absolute Hammer. Mein Gott, es zeigt uns die Unermesslichkeit von diesem tiefen Leiden Jesu und es zeigt uns gleichzeitig seinen vollkommenen Gehorsam. Er hat nichts zurückgehalten. Die Frage. Ganz zum Schluss wollen wir zurücktreten nochmal und diese Frage stellen. Warum hat Jesus das getan? Warum hat er es getan? Warum hat er zugelassen, dass Gott ihn verlässt? Warum hat er sich überhaupt selbst in diese Lage gebracht, dass das geschehen konnte? Und ich denke, die wahrscheinlich richtige Antwort darauf, auch wenn sie vollkommen unzureichend ist, aber die richtige Antwort, sie heißt, Jesus Christus, er tat es zur Ehre Gottes. Deshalb hat er es getan. Er tat es, um seinen Vater zu verherrlichen. Und natürlich stimmt das, zum Ende denken, total unzureichend, weil wenn wir das bis zum Ende denken, wenn es ihm nur darum gegangen wäre, seinen Vater zu verherrlichen, also dann hätte er nicht auf die Erde kommen müssen. Das hat er von aller Ewigkeit an schon auch im Himmel gemacht. Er hat dort Gott die Ehre gegeben. Und deswegen lautet die Antwort auf diese Frage, warum tat er das? Ganz schlicht und einfach für uns. Für dich und für mich. Um uns zu gewinnen. Warum ließ er all das geschehen? Warum ging er in diese brutalste aller Qualen hinein? Er selbst nennt das, an der Stelle wird das in einem Bibelvers verpackt, im Johannesevangelium, in Johannes 10. Und er weiß ganz genau, was passiert. Ja, das ist für Jesus keine große Überraschung, dass das passiert an seinem Lebensende. Er tut es aus freiem Willen heraus. In Johannes 10, Vers 18, da können wir das nachlesen und da sagt er, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lege es aus eigenem Willen nieder. Warum tat er es? Aus diesem zerbrochenen Brot, das aber nachher im Abendmahl sehen werden und diesen kleinen Kelchen, da kann man fast diese Worte, ich finde, so raushören, die Jesus spricht. Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir alle, wir kennen jetzt diese Antwort darauf, auf diese Frage. Und du kannst sie dir immer wieder selbst beantworten. Warum tat Jesus das? Er tat es für mich. Ja, Jesus tat es für mich. Das ist die Antwort, die wir aus diesem Bibeltext hier rausziehen können für uns. Und ich fände das so kraftvoll, wenn wir das als ganze Gemeinde jetzt einfach auch mal gemeinsam sagen und würde euch dazu einladen, dass ich diese Frage stelle und ihr einfach diese 5 Worte als ganze Gemeinde gemeinsam sagt. Und die Frage ist, warum tat Jesus das? Er tat es für mich. Jesus, er tat es für mich. Er tat es für mich. Das war das, was er vollbracht hat. Der Vorhang, er sollte eigentlich gerade ganz runterfallen. Ja? Ist er nicht. Das ist live hier. Ja? Ihr seid live hier mit uns heute dabei. Nicht einen zweiten Versuch möglich. Und es soll dieses Bild sein, das auch in unserem Bibeltext hier genannt wird. Der Vorhang im Tempel ist in der Todessekunde von Jesus von oben bis unten zerrissen. Eine Sache, die kein Mensch vollbringen kann. Das war so ein monströser Vorhang, eher eine Mauer. Und Gott, er hat sie zerschmettert. Von oben nach unten. Als Sinnbild dafür, ja, dass der Weg jetzt frei ist ins Heiligtum. Es gibt nichts mehr, was uns noch trennen kann von Gott. Der Weg ins Heiligtum, er ist frei. Und er tat es für mich. Er tat es für dich. Für jeden Einzelnen hat er das gemacht. Und ich lade uns ein, jetzt gleich, wenn wir das Abendmahl feiern. Jonas wird uns gleich erklären, wie wir das gleich zusammen machen werden, das Abendmahl zu feiern. In dieser Zeit, aber auch diesen ganzen Tag über heute, in so einer Verbundenheit und Dankbarkeit mit Jesus zusammen zu leben und ihm das immer wieder auch auszudrücken. Ich danke dir dafür, dass du das für mich gemacht hast. Er tat es für mich. Amen.